Auf beiden Seiten war diese Zeit ein absolutes Tabu. Und ich hatte das Gefühl, genau das, worüber nicht gesprochen wird, hallt aber viel lauter nach. Und mir ging es genau darum, diese Büchse der Pandora zu öffnen und genau dahin zu schauen, was soll hinter diesem Tabu verborgen bleiben, weil ich eben mit so vielen Ängsten zu tun hatte, die eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun hatten.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Was macht unser Leben lebenswert? Und welche Rolle spielen dabei überhaupt Freunde, Verwandte und Verbündete? Und wann ist es vielleicht auch mal Zeit, alles und alle hinter sich zu lassen, um zu sich selbst zu finden? Das sind Fragen, die uns hier bei Plus Eins interessieren. Und das sind Fragen, die man sehr gut auch mit meinem heutigen Gast besprechen kann. Aus Leipzig zugeschaltet ist uns jetzt Rebecca Maria Salentin. Hallo!
Hallo, ich freue mich riesig.
Du bist Schriftstellerin, du bist Moderatorin und du bist inzwischen erfahrene Reisende mit, man kann sagen, Hang zu sehr extremen Herausforderungen. Und das, obwohl du wesensmäßig eigentlich überhaupt keine Gefahrensucherin bist, oder?
Ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst. Und tatsächlich suche ich bei meinen Reisen auch weniger die Herausforderung. Also ich gehe an diese Reisen überhaupt nicht mit einem Leistungsanspruch ran oder mit einem Optimierungswahn oder mit der Jagd nach Rekorden, sondern es gibt immer eine persönliche Sache, die mich antreibt. Und dafür nehme ich dann die Risiken in Kauf. Und die Risiken bestehen vor allen Dingen darin, dass ich mich mit meinen Ängsten konfrontieren muss.
Genau, und in dieser Mission bist du schon mal alleine von Eisenach bis Budapest gewandert. Und dann hast du auch noch diese Fahrradtour gemacht. Also Fahrradtour ist in dem Fall wirklich ein Euphemismus. Um die 10.000 Kilometer bist du entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs mit dem Rad unterwegs gewesen. Warum genau du das gemacht hast und was du dabei herausgefunden hast, das werden wir besprechen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei Plus Eins.
Ja, ich freue mich auch.
Rebecca Maria Salentin ist uns zugeschaltet, was uns sehr freut. Rebecca, du hast uns verraten, du bist selbst plus eins Hörerin. Das ist natürlich doppelte Freude. Und du bist schon ordentlich rumgekommen. Darüber werden wir gleich reden. Aber erstmal musst du uns natürlich ein bisschen von dir erzählen. Du lebst inzwischen schon einige Jahre in Leipzig. Deine zwei erwachsenen Söhne sind ausgezogen. Geboren und aufgewachsen bist du aber im tiefsten Westen, genauer gesagt in der Eifel. Wie guckst du heute auf diese Zeit in der Eifel?
Ja, das ist total spannend, weil ich lebe jetzt schon länger als eine Lebenshälfte hier in Leipzig. Also ich habe meine ersten 21 Jahre in der Eifel verbracht und dann bin ich nach Leipzig gezogen. Und damals wollte ich hier studieren, was ich tatsächlich nie getan habe. Es kam nie dazu, aus verschiedenen Gründen. Und ja, ich würde schon sagen, die Eifel ist meine Heimat. Das ist die Gegend, wo ich herkomme. Und trotzdem fühle ich mich in Leipzig jetzt auch so richtig zu Hause. Und vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, ich wäre jetzt ein waschechter Wossi, halb Wessi, halb Ossi. Und das hat mir irgendwie gut gefallen.
Toll. Ja, das ist schön. Um nochmal ganz kurz auf diese Eifelzeit zurückzukommen, denn wir tauchen ja so ein bisschen auch ab in deine Familiengeschichte. Da war es so, dass ihr, glaube ich, vier Kinder zu Hause wart. Es gab keinen Mann im Haus, keine Vaterfigur oder sowas. Das war ja auf jeden Fall sehr, sehr unkonventionell, auch gerade so in diesem ländlichen Gebiet. Wie hast du das damals erlebt?
Ja, genau. Ich würde sagen, das war gerade wegen dem ländlichen Gebiet unkonventionell. In der Stadt würde das keinen interessieren. Und tatsächlich war das für mich befreiend, dann in eine Stadt zu ziehen. Also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Da war das natürlich was Außergewöhnliches. Meine Mutter ist eine ganz starke Frau. Die hat vier Kinder alleine großgezogen, ein Haus renoviert und war beruflich selbstständig. Also die hat alles gewuppt. Aber von außen hat das nicht den Respekt bekommen, den es verdient hatte, sondern es wurde eher, würde man sagen, ein bisschen auf uns herabgeschaut. Wir waren Außenseiter. Und als ich dann nach Leipzig gezogen bin, selber schon Mutter von zwei Kindern, ich habe ganz frühe Kinder bekommen. Ich bin eine sogenannte Teenage-Mom. Ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin.
Okay.
Und das zweite dann kurz nach dem Abitur. Und dann habe ich in Leipzig gemerkt, das interessiert hier keine Socke. Da wirst du einfach so angenommen, wie du bist. Und es gibt nicht so dieses, ich sag mal, Getratsche und Gerede. Ich fand das sehr befreiend.
Das finde ich total interessant, dass du sagst, dass du selbst so jung Mutter geworden bist. Darf ich mal diese total doofe Frage stellen, warum?
Soll ich dich aufklären, wie man schwanger wird? Also ich bin schwanger geworden und ich habe mich einfach für das Kind entschieden.
Diese Blümchen.
Ja, genau. Also das ist ja ganz einfach, wie man schwanger wird. Und dann steht man vor der Entscheidung, bekomme ich das Kind ja oder nein. Und für mich stand das überhaupt nicht zur Debatte. Es war völlig klar, dass ich dieses Kind bekomme. Und das hat ja auch dazu geführt, dass ich mit 40 zwei erwachsene, sehr gut geratene, tolle Söhne hatte, die ausgezogen sind. Und ich sage nur Augen auf beim Lebenslauf, weil ich konnte mit 40 nochmal komplett neu durchstarten und wurde plötzlich beneidet. Vor allem von den Leuten, die damals gesagt haben, hä, willst du wirklich so früh ein Kind bekommen? Die standen jetzt alle vor mir und haben gesagt, oh Mann, du hast so gut, du bist so jung und hast schon erwachsene Kinder.
Ja, kann ich mir genau vorstellen. Aber darf ich nochmal so blöd nachfragen? Also kann es sein, dass deine Mutter aber vielleicht ja aber auch so eine Art positives Role Model war? Also weil die ja dann auch offenbar sehr, sehr viel alleine gewuppt bekommen hat. Also dass du auch vielleicht den Mut hattest, ihr das nachzutun. So dann vielleicht doch, oder war das gar keine Kategorie?
Nein, erstmal hat mich das in einen ganz großen Konflikt gestürzt, weil dadurch, dass wir eben diese Außenseiterrolle im Dorf hatten, ja, so ein bisschen das Dorfgespräch waren, habe ich immer gedacht, ich muss auf jeden Fall eine ordentliche Vorzeigefamilie haben. Also es muss ganz wichtig sein, dass alles so am besten mit Heirat und wie das in der Gesellschaft so am ehesten anerkannt ist. Und dann bin ich eben sehr früh schwanger geworden und war sehr früh alleinerziehend mit zwei Kindern von zwei verschiedenen Vätern und wusste auch mit 21 schon, dass ich die jetzt ganz alleine durchboxen muss. Und das war für mich erstmal eine ganz große Krise, weil ich hatte genau das, was ich nie haben wollte. Und zwar ganz schnell zu Beginn meines jungen Erwachsenenlebens. Heute kann ich da aber ganz anders drauf zurückschauen, weil tatsächlich hat mir meine Mutter ja vorgelebt, dass Frauen alles schaffen können und alles auch alleine schaffen. Und ich finde es super spannend, auch, dass du diese Frage stellst, weil man schaut immer so sehr auf die Mütter, ne? Und Kinder alleine großzuziehen und auch finanziell alleine durchzubringen, das ist ja was, wofür man vor allen Dingen Respekt und Bewunderung haben sollte. Die Gesellschaft schaut aber eher kritisch und herablassend auf alleinerziehende Mütter. Und eigentlich gibt es sogar eine systematische Diskriminierung in unserem Sozialsystem. Und worauf viel weniger geschaut wird, das sind die abwesenden Väter, die ja wahrscheinlich, zumindest war das in meinem Fall definitiv so, das Leben der Kinder viel stärker prägen, gerade durch diese Abwesenheit.
Super spannend. Was wusstest du denn über deinen Vater?
Also ich wusste tatsächlich erstmal sehr wenig. Ich wusste nur, wie mein Vater heißt, aus welchem Land er kommt, welche Religion der hat und welchen Beruf der hat. Das waren so die vier Sachen, die ich wusste. Bis ich 13 Jahre alt war, hatte ich nicht mal ein Foto, also nicht mal ein Bild von ihm. Mein Vater hat sich schon vor meiner Geburt entschieden, nicht mein Vater sein zu wollen und ist weggegangen. Und dadurch bin ich immer mit so einem großen Phantombild von meinem Vater nur aufgewachsen. Dazu kommt, dass mein Vater eben aus einem anderen Land kommt. Der ist Israeli und jüdisch und ich war dann damit auch mit dieser Herausforderung, also dass mein Vater abwesend war, der hat mir sozusagen nicht nur das Aufwachsen mit zwei Elternteilen genommen und das Leben mit einer Vaterfigur, sondern ich war auch damit konfrontiert, überhaupt keine Identifikationsfigur zu dieser jüdisch-israelischen Herkunft meiner selbst zu haben. Ich war da ziemlich verloren, gerade in dieser ländlichen, katholisch geprägten Region, in der ich aufgewachsen bin. Und ich war sozusagen auch innerhalb meiner Familie damit isoliert, weil ich die einzige von meinen Geschwistern bin, die diesen Hintergrund hat. Und habe mich dann immer so sehr gefangen gefühlt, ein bisschen in diesem Transitbereich zwischen den Nationalitäten, zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, aber ohne, dass ich wirklich Orientierung hatte oder jemanden, der mir da irgendwie so ein bisschen ein Leitbild hätte sein können.
Also über diese Beziehung zu deinem Vater und seine Familie, über diesen Transitraum, wie du sagst, sprechen wir auf jeden Fall noch. Gerne würde ich noch von dir hören, du bist ja dann eben weg aus der Eifel nach Leipzig und damit hat sich ja sowas wie so ein Schalter umgelegt. Also auch wenn das mit dem Traum, mit dem Literaturstudium nichts wurde, Wie denkst du, kam das? Also es gibt ja immer diesen Spruch, dass man sich selbst immer mitnimmt. Hast du das auch so erlebt oder kann ein Umzug oder auch so eine große Reise, wie du sie gemacht hast, auch wirklich selbst verändern?
Genau, also ich habe das tatsächlich eher als Befreiungsschlag empfunden. Ich konnte mich von dem Bild, was in meiner Kindheit und meiner Jugend auf mich projiziert wurde, weil das muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen, all das, womit wir zu kämpfen hatten als Kinder und womit auch meine Mutter zu kämpfen hatte, das hat ja im Grunde gar nichts über uns gesagt, sondern über unser Umfeld. Und das konnte ich abschütteln, wie so einen alten Pullover, der dir nicht mehr steht und nicht mehr passt. Das konnte ich da lassen bei den Leuten, wo es hingehört, und hatte dann die Chance, hier in einem völlig neuen Umfeld wirklich ich zu werden und als die Person wahrgenommen zu werden, die ich wirklich bin und die ich dann auch selber erstmal kennenlernen musste, weil natürlich macht es viel mit dir, wenn du mit so einem großen Stigma aufwächst und dann musst du auch erstmal lernen, wer bin ich eigentlich ohne das, wer bin ich ohne diese, ich sage jetzt mal self-fulfilling prophecies, die dein Umfeld dir immer versucht hat aufzudrücken, aber das ging tatsächlich relativ leicht. Also ich habe dann hier mit meinen Kindern zusammen tolle Schritte in ein neues Leben gemacht und ich glaube, deswegen bin ich hier auch nie wieder weggezogen, weil ich mich hier so mit offenen Armen aufgenommen gefühlt habe.
Ja, und du hast da wirklich, wie du sagst, so ein richtig feines Leben aufgebaut. Im Winter hast du da ganz erfolgreich geschrieben, im Sommer hast du so ein richtiges kleines Kultcafé betrieben, das zierlich, manierlich in so einem kleinen Zirkusbauwagen, sowas in der Art, das hätte eigentlich doch ewig so weitergehen können. Warum hast du die Zelte trotzdem dann auch da irgendwann abgebrochen und bist zu dieser Mammutreise aufgebrochen?
Ja, das lag daran, dass dann meine Kinder erwachsen waren. Also als ich 40 wurde, habe ich ja schon gesagt, waren beide Söhne volljährig. Und dann habe ich gedacht, uiuiui, also wenn du so früh Mama wirst wie ich, ne? Und dann ich hatte ja nie dieses Leben alleine, also was viele Leute haben, so nach der Schule erstmal reisen und studieren, das hatte ich ja nicht. Und jetzt kamen meine Kinder super gut ohne mich klar, also die sind ganz toll ins eigene Leben gestartet und ich stand dann aber ja so ein bisschen vor der Frage, hupsala, und was ist jetzt mit mir, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich meinen Lebensalltag, der bis dahin eben strukturiert war vom Alltag mit Kindern. Und dann habe ich mir gedacht, die beste Methode gegen das Empty-Nest-Syndrom ist selber ausfliegen, also selber raus und habe dann wirklich beschlossen, ich gehe zu Fuß symbolisch mittels einer Fernwanderung von einer Lebensphase in die nächste. Also ich wollte diesen Übergang in ein neues Leben regelrecht zelebrieren.
Rebecca Maria Salentin ist nach wie vor mein Plus Eins heute. Schriftstellerin und Iron Woman, so heißt das Buch, in dem du die wirklich aberwitzige Radtour beschrieben hast, die du vor 2 Jahren als erste Frau überhaupt geschafft hast, den sogenannten Iron Curtain Trail entlang der alten Grenze zum Ostblock, also vom Schwarzen Meer im Süden bis zur Barentssee im Norden. Wohlgemerkt alleine. Rebecca, lass uns doch erstmal zu diesen ganz lebenspraktischen Punkten kommen. Essen, Schlafen. Wie ging das? Also wo hast du zum Beispiel geschlafen?
Also ich bin ja mit dem Fahrrad gefahren und ich habe ein Zelt dabei. Ich habe ein Zelt dabei und ich habe einen Kocher dabei. Auf den Reisen, die ich mache, bin ich möglichst autark unterwegs, weil es oft durch Gegenden gibt, wo du sowieso keine Unterkunft finden würdest oder auch nicht jeden Tag einen Laden, in dem du Proviant kaufen kannst. Also habe ich so viel mit wie nötig und so wenig wie möglich, weil natürlich macht sich auch alles, was du mitschleppst, bemerkbar. Ich hatte diese Erfahrung erst bei der Wanderung, da musste ich alles auf dem Rücken tragen und jetzt bin ich mit dem Fahrrad gefahren, da hatte ich halt diese ganz typischen Fahrradgepäcktaschen, wo alles reinpassen musste.
Jetzt erinnere ich mich noch sehr gut an eine Plus-Eins-Folge. Da hat uns eine ehemalige Kollegin von uns von ihrem wirklich großartigen Leben in so einem Wohnmobil, in so einem Campingcar erzählt. Und eine Frage, meinte sie damals, die wäre sie so komplett leid, nämlich diese Frage, aber hattest du als Frau alleine nie Angst? Wie oft hast du diese Frage gehört und wie berechtigt findest du sie?
Ich kann die auch nicht mehr hören. Das ist auf jeden Fall die meistgestellte Frage, die ich zu hören bekomme. Und ich habe darauf eine ganz gute Antwort, weil statistisch gesehen ist der gefährlichste Ort für eine Frau immer noch das eigene Zuhause. Ja. Und genau daran halte ich mich auch fest. Also was soll mir passieren, wenn ich irgendwo in der Wildnis im Wald bin? Natürlich habe ich Angst, wenn es nachts knackt im Unterholz. Ich habe Angst vor, ich schlafe ja auch manchmal dann in Bärengebieten oder so. Ja, das macht mir auch Angst. Mir macht auch ein nächtlicher Wald Angst. Aber diese Frage, hast du Angst allein als Frau, die bezieht sich natürlich immer auf die auch tatsächlich reale größte Gefahr für eine Frau, und das ist der Mann. Aber da ist eben das eigene Umfeld, das eigene Zuhause immer noch der Ort, wo es für eine Frau am gefährlichsten ist.
Noch eine ganz langweilige lebenspraktische Frage. Wie hast du das eigentlich mit dem Geld gemacht? Also einerseits war so eine Reise, war das nicht teuer? Und andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass ja zum Beispiel die Bankomatendichte am ehemaligen Eisernen Vorhang jetzt auch nicht so richtig groß ist. Also gerade wenn man jetzt so an die russischen Grenzen denkt, hattest du da deine Peseten sozusagen im Schuh dabei, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, auch das ist tatsächlich eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Also vielleicht, damit das verständlich ist, ich bin den kompletten ehemaligen Eisernen Vorhang abgeradelt. Das sind 20 Länder. Zweimal geht der Weg tatsächlich durch Russland. Ich bin in der Zeit gefahren, kurz nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Man sollte also überhaupt nicht nach Russland einreisen. Es gab eine vehemente Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Ich habe es trotzdem gemacht. Und gerade in Russland durfte man zu der Zeit kaum Devisen einführen. Also es war sehr begrenzt, was man an Bargeld mitbringen durfte. Rubel konnte man im Ausland nicht tauschen. Die europäischen Kreditkarten haben nicht funktioniert in Russland. Jetzt mal erstmal generell auf deine Frage. Es ist tatsächlich überhaupt kein Problem. Dadurch, dass es EU ist, kommt man relativ gut an Geld mit. Also ich nehme einfach nur eine Geldkarte mit und ein bisschen Bargeld. Für die Einreise nach Russland habe ich tatsächlich zusammengerollte Euroscheine in meinen Socken versteckt, weil ich vorher schon wusste, das Wenige, was erlaubt war, mit reinzubringen, wird nicht reichen für mich da. Also genau, da habe ich ein bisschen Geld in der Socke geschmuggelt, auf ganz alte Methode.
Und nochmal zu dieser allerersten Frage, ist das teuer, so eine Riesenreise, wie du sie da angetreten hast?
Nee, überhaupt nicht. Allerdings vermiete ich meine Wohnung immer unter, wenn ich auf eine große Reise gehe. Und dann habe ich in der Zeit ja kaum laufende Kosten. Ja. Also die großen Posten, Wohnung, Strom, Internet, Telefon, das fällt alles weg. Und man kann sich ja auch nicht viel kaufen. Man kann ja tatsächlich nur das kaufen, was man auch verzehrt. Also man kann ja weder große Mengen Proviant mitschleppen, noch Gegenstände. Ab und zu nehme ich natürlich auch ein Zimmer, alleine um mal zu duschen. Aber das ist tatsächlich viel billiger als der normale Alltag, den man so zu Hause hat, und als die Kosten, die man im normalen alltäglichen Leben hat.
Ich kann mir wirklich lebhaft vorstellen, wie jetzt der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer ganz große Ohren bekommt und die Reisepläne wachsen. Wie sehr hast du eigentlich an dieser Grenze erlebt, was wir immer Festung Europa nennen?
Ja, absolut. Also zum einen war der Eiserne Vorhang durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine so aktuell wie seit seinem Fall nicht mehr. Also es gab Grenzen, die wieder dicht gemacht wurden. Die Kontrollen waren verschärft. Es gab einen Stopp für Waren- und Personenverkehr. Dann bin ich natürlich auch im Süden, im Balkan, auch an der EU-Außengrenze entlang gereist. Da bin ich mehrmals Leuten begegnet, die auf der sogenannten Balkanroute unterwegs waren, was für mich unglaublich erschreckend und bewegend war. Ich bin ja diese alte Grenze Eiserner Vorhang abgefahren, und man sieht innerhalb an dieser Grenze eben immer noch Relikte. Man sieht die alten Wachtürme, man sieht manchmal Mauerreste, Zaunreste. Und dann stehst du vor diesen neuen Bollwerken, die es an der EU-Außengrenze gibt. Also was da aufgefahren wird, das ist einfach unglaublich erschreckend. Und es ist auch erschreckend zu sehen, dass man an einer Grenze reist, wo eben auch immer wieder Mahnmale für die Grenztoten des Eisernen Vorhangs stehen. Und dann wird man damit konfrontiert, dass das Sterben an dieser Grenze ja gar kein Ende genommen hat. Also zu den Toten des Eisernen Vorhangs gesellen sich ja längst die der Abschottung der EU. Und mehrmals habe ich eben auch Menschen getroffen, die auf der Flucht waren. Und das waren immer ganz müde, abgemagerte Menschen, die in viel zu dünnen Kleidern steckten, mit Schuhen, die komplett kaputt waren und die kauerten da und haben gehofft irgendwie, dass sie irgendwie über diese Bollwerke rüberkommen. Und ich konnte einfach an denen vorbeiradeln, weil ich per Zufall den deutschen Pass habe. Und das war unglaublich schwer für mich, zumal mich diese Begegnung auch so sehr an meine eigene Familiengeschichte erinnert haben, wegen der ich diese Reise ja überhaupt unternommen habe, weil meine Großeltern waren selber solche Menschen. Auch die sind mit nur dem, was sie am Leib hatten, quer durch Europa gelaufen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mich hat es wahnsinnig mitgenommen zu sehen, dass es, und das weiß man ja vorher auch schon, aber es ist was anderes, ob du wirklich damit direkt konfrontiert wirst. Ich habe mit den Leuten auch gesprochen, wenn ich die getroffen habe. Und du weißt dann, das nimmt einfach kein Ende. Ja, Flucht ist etwas, was immer noch ein größeres Thema denn je ist und was auch einfach jeden treffen kann.
Ja, und dann eben schilderst du diese ja geradezu unheimlichen Überschneidungen, auch was die Wegstrecke betrifft. Also da sind eben deine Großeltern auf der einen Seite, also väterlicherseits, die, ich glaube, als staatenlose Displaced Persons den Holocaust überlebt hatten und von Polen bis nach Italien gelaufen sind, um ja nach einer neuen Heimat zu suchen. Und da ist auf der anderen Seite, also mütterlicherseits, eine Familie und auch dein Großvater, der bei der Wehrmacht war und auch Teile dieses Weges abgelaufen sein muss. Wie hast du das rausgefunden und was wusstest du über diese Großelterngeneration?
Also genau das, was du gerade gesagt hast, das ist der Grund, warum ich losgeradelt bin. Also mir ging es gar nicht darum, die erste Frau zu werden, die diese Strecke bewältigt. Wusste ich übrigens auch nicht. Ich wusste nicht, dass es vor mir erst einer einzigen anderen Person gelungen ist. Also das hat mich gar nicht interessiert, ne? Sondern ich bin losgefahren, weil ich wusste, dass die Eltern meines Vaters, die kamen aus Polen, die waren jüdisch und die haben den Holocaust überlebt. Und die konnten nach 1945 nicht in Polen bleiben, weil es weiter Hass und Gewalt bis hin zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung gab. Und im Sommer 1946 sind die aus Polen weggegangen, vermutlich als Reaktion auf das Pogrom von Kielce. Da wurden über 40 jüdische Menschen getötet und über 80 schwer verletzt. Und danach hat so eine ganz große Fluchtbewegung nochmal eingesetzt, dass ganz viele jüdische Polen gegangen sind aus dem Land, weil die wussten, wir können hier nicht bleiben, wir sind hier nicht sicher und meine Großeltern gehörten dazu. Meine Oma war damals hochschwanger mit meinem Vater, also 2 Monate vor seiner Geburt haben die Polen verlassen und das machst du nur, wenn du weißt, bleiben ist gefährlicher als gehen. Und die haben dann eben, die wussten nicht wohin. Und die sind diese gerade erst entstehende neue Grenze des Eisernen Vorhangs von Stettin bis Italien abgelaufen, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Aber die waren nirgendwo wirklich willkommen. Mein Vater ist dann in Österreich geboren und mein Opa hat immer erzählt, er hat dann den Säugling im Rucksack noch über die Alpen bis Italien getragen. Und so kam es, dass mein Vater seine ersten 3 Lebensjahre mit seinen Eltern als Staatenlose in sogenannten Displaced Persons Lagern verbracht hat.
Ja.
Und genau, um auf den anderen Teil der Frage zurückzukommen. Und das nächste ist, ich habe ja eine deutsche Familie auch. Und es ist eine ganz typisch deutsche Familie, denn es wird nicht über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen. Also mein deutscher Opa war natürlich wie die meisten in der Wehrmacht, aber da wurde nie, also es gab nie was Konkretes, was erzählt wurde, sondern es gab ganz viele Legenden und Fabeln und die haben sich teilweise auch widersprochen. Und ich bin auf diese Reise gegangen, um nochmal zu recherchieren, wie das mit meinen polnischen Großeltern damals genau war, wie das gewesen sein könnte, was die erlebt haben können, wo die gewesen sein können. Aber ich bin auch auf die Reise gegangen, um die Wehrmachtsvergangenheit meines deutschen Opas zu recherchieren. Ich habe also Archive angeschrieben im Vorfeld der Reise schon. Ich habe mich mit Historikern verabredet und ich konnte tatsächlich viele Dinge rausfinden und habe dann eben festgestellt, dass die Strecke, die ich geradelt bin, sich zwischen Polen und Russland auch gedeckt hat mit den Einsatzorten meines deutschen Opas und während seiner Wehrmachtszeit.
Wahnsinn. Lässt sich sagen, was sich für dich auf dieser Reise verändert hat?
Ja, also tatsächlich, das ist ein offizieller Radweg, ne? Der heißt Iron Curtain Trail oder Eurovelo 13, also der ist ins Netz der Eurovelos eingegliedert, der europäischen Fernradwege, aber im Grunde ist das ein Weg, das ist eine ganz geniale Idee, weil es ist wie ein riesen Freilichtmuseum, also man kann das Kapitel Eiserner Vorhang wirklich sprichwörtlich erfahren, aber der existiert eher in der Theorie als in der Praxis. Das war mir vorher nicht bewusst, der ist über große Strecken, ist dieser Weg eigentlich nicht befahrbar oder kaum passierbar. Und ich wusste das ja nicht. Ich wusste auch nicht, dass das vor mir so gut wie niemand gemacht hat. Und ich habe mich immer weiter durchgebissen. Ja, ich dachte immer, ich bin zu schwach oder ich bin nicht hart genug im Nehmen und habe mich so immer weiter durchgebissen. Und das letzte Stück, ich bin von Süden nach Norden gefahren, das letzte Stück, das sind so 1800 Kilometer allein nochmal durch Finnland, wo man mit dieser Weite des Landes und mit der Natur konfrontiert ist, da gibt es kaum noch was. Also da bist wirklich du alleine in der Natur. Und es wurde dann auch schon Herbst und es wurde kalt und ich habe mich immer weiter durchgebissen. Und erst auf diesem letzten Stück, wo ich dann auch die ganze Reise nochmal Revue passieren lassen konnte, da ist mir auch bewusst geworden, wie sehr ich mir mein Leben lang wirklich auch schon immer einen abgestrampelt habe. Ja, das wurde mir klar in dem Moment, wo ich mir sprichwörtlich unter widrigsten Bedingungen einen abgestrampelt habe. Und ich habe dann auch gespürt, wie sehr ich damit in der Tradition meiner Familie bin. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich viele Ängste habe. Ich habe dann auch gemerkt, dass viele dieser Ängste gar nicht meine sind, sondern dass ich quasi die Ängste meiner Vorfahren mit angenommen habe. Und dieses letzte Stück, wo ich ganz allein durch die lappländischen Wälder geradelt bin, da habe ich dann gemerkt, okay, ich will es mir ab jetzt leichter machen. Also es war so ein richtig großer Beschluss. Ab jetzt schaust du, dass du dir nicht mehr einen abstrampelst, dass du es dir nicht mehr schwer machst, sondern leicht machst im Leben. Und das klingt jetzt erstmal total easy, ist es aber gar nicht. Wenn man über 40 Jahre quasi so programmiert ist, dann ist das ganz schwierig, das umzudekodieren. Und ich habe aber auch tatsächlich durch diese intensive Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte, mit beiden Teilen und auch dem Part in der deutschen Familienseite, also der Täterseite, genau da hinzuschauen, wo es weh tut, das hatte was ganz Heilsames. Ich habe da eine ganz große innere Ruhe und einen ganz großen inneren Frieden gefunden. Und ich habe ja nicht auf alle Fragen eine Antwort gefunden, aber ich habe plötzlich gespürt, dass ich das auch nicht mehr brauche, sondern dass ich auf einmal wirklich so ein richtiges Friedensgefühl in mir selber gefunden habe.
Rebecca Maria Salentin ist mein Plus Eins heute und wir haben gerade schon gehört von deiner wirklich irren Radtour bzw. Tortur entlang des Eisernen Vorhangs, bei der sich ja ganz viele Themen nach vorne geschoben haben, die in deiner Familie gründlich beschwiegen wurden. Deine Familie, eine, in der es eben diesen israelischen Vater und die polnisch-jüdischen Zweig auf der einen Seite gab und den, man kann wohl sagen, deutsch-nationalen Zweig auf der anderen Seite. Der Einfluss unserer Vorfahren auf uns selbst, das ist ja gerade ein sehr, sehr großes Thema, nicht zuletzt zu merken an den wirklich vielen, vielen autofiktionalen Romanen, die sich gerade um Familientraumata ranken. Sind diese ererbten Muster wirklich so prägend? Und wenn ja, wie können wir es vielleicht sogar wie du, Rebecca, meistern oder vielleicht sogar aufbrechen, diese Muster? Am besten vielleicht ja sogar ohne so eine Gewalttour antreten zu müssen wie du. Wir geben diese Frage mal weiter an jemanden, der viel zu diesem Thema recherchiert und gearbeitet hat in unserer Rubrik
Plus Eins. Die Antwort.
Und da begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich Sven Rode, Germanist, Historiker und Journalist und in den letzten Jahren vor allem aber Coach, Podcast-Produzent und frischer Buchautor des gerade herausgekommenen Sachbuchs Gefühlserben, in dem es darum geht, wie Traumata eben von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich darf euch beide vorstellen, Sven Rode, Rebecca Salentin. Wir haben uns hier hinter den Kulissen gerade ganz informell aufs Du geeinigt.
Ja, hallo Rebecca.
Hi, ich freue mich.
Sven, du hast uns ja hier gerade auch schon über Leitung so ein bisschen zugehört. Was denkst du eigentlich, wenn du jetzt so Rebeccas Geschichte gehört hast? Inwieweit ist diese Geschichte sehr typisch und an welchen Stellen ist sie vielleicht auch sehr untypisch?
Also um mit dem Untypischen anzufangen, dass jemand auf der Spur seiner Familie 10.000 Kilometer mit dem Rad fährt, das ist schon sehr untypisch. Und also mein Respekt, ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Typisch ist es da, wo sich in dem eigenen Leben etwas spiegelt, was man nicht so richtig begreift. Also ich habe gehört von Ängsten, von Begrenzungen, auch so dem Gefühl, ich muss mich immer abstrampeln und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Und da haben wir es mit einem klassischen Gefühlserbe zu tun, dass wir quasi wie ferngesteuert aus der Vergangenheit handeln und das als schicksalhaft erleben.
Ja, leuchtet mir sofort ein. Jetzt habe ich mich noch gefragt, du sagst ja auch, Sven, die wenigsten Menschen werden die Möglichkeit und Zeit und auch den Mut haben, sich auf so eine kräftezehrende Reise zu den eigenen Wurzeln zu machen. Was rätst du denn, wie man trotzdem anfängt, diese Geschichte so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen? Also wo fängt man am besten an? Wie kann man das Thema angehen, wenn man den Eindruck hat, irgendwas schlummert da, ja, dieser berühmte blinde Fleck?
Das erste ist eine Entscheidung. Ich will das tun. Viele Leute haben irgendwie das Gefühl, da gibt es so etwas Dunkles, etwas Komisches. Und da liegt ein Tabu drauf. Also so wie Rebecca beschrieben hat, da wurde in der Familie nicht darüber gesprochen. Das ist eigentlich in fast allen Familien so. Es gibt auch Familien, in denen immer wieder dieselben Kriegsgeschichten erzählt werden. Aber das sind im Grunde genommen Deckgeschichten, die verhindern sollen, dass man zum Eigentlichen vordringt. Hm. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ich will das jetzt wissen. Ich will auch dieses Schweigen brechen. Ich rühre an ein Tabu und da wird es auch den ziemlich vielen Leuten so ein bisschen eng in der Brust, weil sie merken, uiuiui, was passiert hier? Sie erleben dann möglicherweise auch in der Familie Gegenwehr. Da kommen dann solche Sprüche, ja, immer musst du Ärger machen und du lass doch die alten Geschichten ruhen. Das ist doch so lange her, lass das bleiben. Über diesen Widerstand muss man rüber. Und dann gibt es natürlich die klassischen Situationen. Man hat irgendwie noch einen Koffer mit alten Fotos und Urkunden auf dem Dachboden. Oder vielleicht kommt er, wenn die Mutter oder die Oma gestorben ist, da auf dem Dachboden zutage. Und dann guckt man da rein. Und das ist dann ein erster Hinweis. Es gibt eine Menge Quellen, Archive. Ich habe gehört, Rebecca, du hast sie dann auch bemüht, in denen man weiter forschen kann. Und was sehr, sehr hilft, ist tatsächlich zu den Orten zu fahren, an denen sich das Drama abgespielt hat. Also bei mir hat es viel Ruhe gebracht, dass ich zum Grab meines Onkels, das war der Zwillingsbruder meines Vaters, gefahren bin in Estland. Der ist 1944 dort erschossen worden auf dem Rückzug der Wehrmacht von der Belagerung Leningrads. Und dorthin gefahren zu sein und also gemeinsam mit meiner Schwester war das und zu erleben, wie auf dieser schönen Anlage, diesem wunderbar restaurierten Soldatenfriedhof Ruhe über mich kam, das hat sehr viel gelöst.
Was haltet ihr beide eigentlich von dieser These der Epigenetik, also nach der sich Traumata richtig genetisch vererben? Also wie sehr können wir überhaupt an der Stelle unsere eigene Rolle, unser Schicksal überhaupt zurückerobern, in den Griff kriegen? Also sind wir am Ende doch auch in gewisser Weise nur Opfer unserer genetischen Disposition?
Ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Ich bin da jetzt tatsächlich ja nur als Laien und Selbstbetroffene rangegangen. Aber was der Sven eben gesagt hat mit diesem Tabu, ne, das war genau das, was ich gespürt habe. Und das ist tatsächlich das, was meine so verschiedenen Herkunftsfamilien eint. Es war auf beiden Seiten, war diese Zeit ein absolutes Tabu. Und dieses Tabu wurde von der nachfolgenden Generation übernommen. Und ich hatte das Gefühl, genau das, worüber nicht gesprochen wird, halt aber viel lauter nach und hat eine viel größere Wirkung auch auf mich, also auf die nächste Generation, als alles, worüber man einfach so spricht. Also mir ging es genau darum, diese Büchse der Pandora zu öffnen und genau dahin zu schauen, was soll hinter diesem Tabu verborgen bleiben. Und wie eine Büchse der Pandora öffnen sich dann aber auch manchmal Dinge, die es einem tatsächlich, die einem auch zusetzen können, ne? Also man stößt dann auch auf Dinge, die erstmal eine weitere Belastung sein können. Trotzdem habe ich das als Befreiung empfunden. Und ich kann jetzt nur aus betroffener Perspektive sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass das stimmt mit dieser epigenetischen Theorie, dass sich eben ein Trauma auch über die Gene weitergibt und nicht nur sozial und emotional, weil ich eben mit so vielen Ängsten zu tun hatte, die eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun hatten.
Ja, spannend. Sven, kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Es gibt einen anschaulichen Satz von einem Schweizer Depressionsforscher, der heißt Florian Holzbuhr, der sagt, Traumata sorgen nicht nur für Narben in der Seele, sondern auch für Narben im Erbgut. Da muss man jetzt was auseinanderhalten. Da wird nicht die DNA verändert, sondern es wird das Epigenom verändert, das dafür sorgt, dass Gene aktiv werden oder abgeschaltet werden. Und da sind in den vergangenen Jahren, das ist eine relativ junge Wissenschaft, 1995 sind so die ersten Forschungen dazu gemacht worden, aber 2017 haben ForscherInnen den Nachweis erbracht, auf welche Weise dieses veränderte Epigenom an Kinder oder Enkel weitervererbt werden kann. Und die lieferten damit dann auch die biologische Erklärung für Beobachtungen, die ForscherInnen in ganz anderen Zusammenhängen gemacht haben. Warum zum Beispiel im Wohlstand lebende Kinder und Enkel von Frauen, die in der Schwangerschaft über längere Zeit hungern mussten, häufiger unter Diabetes oder Adipositas leiden. Warum Kinder von Holocaust-Überlebenden sehr viel häufiger unter Stresserkrankungen leiden als Kinder anderer jüdischer Familien. Das heißt, da kann man sehen, dass es eine bestimmte Disposition gibt, die über das Epigenom weiter vererbt wird und die dann Generationen weitergetragen wird. Übrigens nicht nur Kinder oder Enkel, das geht durchaus auch noch weiter. Also in Versuchen sind ForscherInnen dazu gekommen, dass das 5 bis 6 Generationen so weitergehen kann. Die gute Nachricht ist, das Epigenom ist veränderlich. Und da gibt es Faktoren, die auf das Epigenom wirken. Also eine Fürsorge in den ersten Lebensmonaten zum Beispiel, Ernährung, Lebensführung, Krankheiten und auch prägende Lebensereignisse. Und es gibt allererste Hinweise, dass auch Psychotherapie tatsächlich auf das Epigenom wirken kann. Da werden dann alle, also inklusive mir, kriegen dann große Ohren und denken, ja, wow, das wäre ja cool. Ja. Also wenn ich mit Psychotherapie auf mein Epigenom wirken könnte, das würde mich sehr, sehr freuen.
Ich habe eine Frage noch, beziehungsweise gerne eine Frage, die ja ursprünglich von dir, Rebecca, kommt. Du hattest auch eingangs ja schon so sehr vehement die Rolle der fehlenden Väter ins Feld geführt. Und du hast selber auch erfahren, wie es ist, eben ohne einen Vater aufzuwachsen, beziehungsweise mit einem Vater, der ganz ausdrücklich kein Kind haben wollte, keine Tochter haben wollte. Und auch da so eine Art Frage deinerseits.
Ja, was ich mich oft gefragt habe, ist, es gibt ja auch diese sogenannte Überlebensschuld der Menschen, die den Holocaust überlebt haben, während zum Beispiel ihre Familienmitglieder das nicht haben. Und das war bei meiner Oma der Fall. Die war wirklich die aller einzige Person aus ihrer kompletten Großfamilie, die das überlebt hat. Und die hat ihr Leben lang geweint, aber nie darüber gesprochen. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, ob diese Überlebensschuld, die vielleicht meine Oma empfunden hat, mit reingespielt haben könnte, dass mein Vater so Probleme hatte, die Existenz seines eigenen Kindes anzuerkennen. Es ist nämlich auch so, dass meine Oma schon ein Kind hatte vor meinem Vater und darüber nie gesprochen hat. Also erst als sie gestorben ist, hat mein Vater erfahren, dass sie vor dem Krieg schon mal verheiratet war und schon ein Kind hatte und nie wieder darüber geredet hat. Und ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwie wirklich diese vehemente Ablehnung seiner Vaterschaft eventuell auch mit dem Trauma seiner Eltern was zu tun haben kann.
Das finde ich, erstens ist es eine unglaublich traurige Geschichte. Das tut mir sehr, sehr leid für dich, für deine Familie, weil da liegt ja eine Hypothek auf dem Leben, die wirklich schwer zu schultern ist. Ich finde es außerordentlich plausibel. Also die Geschichte mit der Überlebensschuld ist wirklich eine sehr bedeutsame, tatsächlich nicht nur auf Seiten der Opfer. Das ist das Faszinierende. Also mein Vater, der wie gesagt seinen Zwillingsbruder verloren hat, der hat sicher auch mit einer Überlebensschuld kämpfen müssen. Und da habe ich dann festgestellt, dass das unser Familienleben mehr beeinflusst hat als vieles, vieles andere. Das heißt, diese Überlebensschuld nicht anzuschauen, ist im Grunde genommen die Garantie dafür, dass sie weiter wird.
Ja, und ich hatte dann immer das Gefühl, dass ich so eine Art Daseins- oder Existenzschuld habe. Und auf diesem letzten Stück der Radreise, ne, wo ich dann wirklich nur noch so auf mich zurückgeworfen war, und da hatte ich so das Gefühl, okay, ich werfe jetzt fast wie Ballast ab, weil ich habe das alles gesehen, die Päckchen, die meine Großeltern und auch meine Eltern zu tragen hatten. Und ich habe dann wie so eine Entscheidung getroffen, dass ich das aber für sie nicht weitertragen will, sondern ja meine eigenen Päckchen habe und mich von denen irgendwie auf eine Art im Positiven frei machen möchte. Und das hatte wirklich eine sehr befreiende Wirkung. Also ich hatte das Gefühl, mir wird regelrecht eine Last von den Schultern genommen.
Was für eine wunderbare Geschichte. Ich möchte dich dafür beglückwünschen. Ich meine, dass du vorher 8000 Kilometer fahren musstest, um dahin zu kommen. Aber mitunter sind die Wege halt lang. Aber wenn sie dann bei so etwas wie Heilung und Befreiung ankommen, dann hat es sich ja unbedingt gelohnt, sie auch gefahren oder gegangen zu sein.
Mal eben sozusagen im Handstreich die Epigenetik ausgetrickst. Einfach nur durch eine etwas beschwerliche Radtour. Sven Rohde, ganz herzlichen Dank. Journalist, Coach, du betreibst einen Podcast zum Thema und gerade ist bei Van den Hoek und Ruprecht dein Buch Gefühlserben, die geheime Macht und Kraft unserer Herkunft erschienen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise.
Ich danke für die Einladung und das Gespräch.
Tschüss. In unserer Serie Alleinsein lernen Sie heute Frank kennen, der es manchmal schwer genießt, allein mit sich zu sein. Besonders, wenn er im Café sitzt. Liebe Rebecca, teilst du diese Leidenschaft eigentlich?
Alleine im Café zu sitzen?
Ja.
Absolut. Ich habe das tatsächlich schon als Teenagerin gemacht, dass ich manchmal alleine irgendwo hingegangen bin. Und damals habe ich, glaube ich, noch nicht Kaffee getrunken. Aber ich zelebriere das. Und ich zelebriere das übrigens auch, wenn ich auf Reisen bin. Also mir ist der Tachostand am Abend total egal. Ich stoppe quasi bei jedem netten Café. Und ich setze mich auch gerne mal 2 Stunden alleine in Café und beobachte Leute. Und ansonsten stoppe ich bei jedem Mensch, mit dem ich ein Schwätzchen halten kann.
Rebecca Maria Salentin, warum Frank ist so toll findet, allein ins Café zu gehen, das hören wir jetzt.
Alleinsein.
Mein Name ist Frank. Ich gehe fast jeden Morgen in mein Lieblingscafé. Die machen um 10 erst auf. Dann gehe ich so 10, 11 oder 12 dahin, trinke hervorragenden frisch gepressten O-Saft mit einer halben Zitrone und lese meine Lieblingszeitungen. Weil ich auch festgestellt habe, dass es auch sehr attraktiv ist, mit sich selbst alleine zu sein. Ja, man hat ja immer so einen riesen Wikipedia dabei. Und nicht nur ein Wikipedia in Sachen Fakten, sondern mit Soundtrack, auf Knopfdruck anmachen, sozusagen. Es ist ja unfassbar viel in seinem eigenen Gehirn drin. Und deswegen ist es so schade, dass sich so wenig Menschen auf ihr eigenes Gehirn einlassen. Es gibt Leute, die schämen sich dafür, alleine zu sein. Und die gehen nicht ins Café oder ins Restaurant vor allem, damit die anderen nicht mitkriegen, dass sie alleine auf der Welt sind. Oder gerade alleine sind oder so. Eigentlich ist es auch richtig wichtig, dass Leute alleine ausgehen, weil dann auch die Möglichkeit größer ist, dass man dem Zufall eine Chance gibt. Und wenn man so nur zu zweit durch die Welt läuft, dann lernt man auch weniger Leute kennen, würde ich sagen. Ich bleibe dann da, je nach Zeitungsangebot und je nach Musikauswahl auch ganz wichtig. Der Kellner, die Kellnerin spielt da seine Musikliste ab. Manchmal frage ich auch, wer das war. Und nach 2 Stunden habe ich dann genug gelesen und genug Postkarten ausgesucht und träume mich wieder von dann.
Rebecca, wir sind leider schon wieder fast durch mit unserer gemeinsamen Zeit, aber eine Frage habe ich doch noch. Du bist ja also um die 10.000 Kilometer entlang dieser Grenze gefahren. Hast du eigentlich in dieser Zeit auch irgendwas, ja, sagen wir mal so ganz Grundsätzliches über Sinn und Unsinn von Grenzen kapiert?
Ja, definitiv. Also das Thema Grenzen hat sich da durchgezogen, innere und äußere Grenzen. Aber da es jetzt nun speziell der eiserne Vorhang war und ich sehr oft an Steinen vorbeikam, die an Grenztote erinnert haben oder an so Kunst, ja Nachwendekunst, an Brücken der Einheit und sowas, da habe ich so gemerkt, du kannst diese ganzen Mauern und Zäune niederreißen und du kannst diese ganzen Einheitsdenkmale bauen, aber so gegen die Mauern, die bei manchen Leuten in den Köpfen weiter bestehen, da kann man irgendwie nicht viel machen. Und mir ist auf dieser Reise eine Geschichte begegnet, die ich dafür irgendwie total sinnbildlich fand. Und zwar hat mir das ein Jäger erzählt. Und angeblich ist es nämlich so, dass die Hirsche in den Wäldern bis heute nicht über diese Linie gehen, wo vorher der Elektrozaun stand, obwohl es den ja so viele Jahrzehnte nicht gibt. Und die geben diese Information wohl auch weiter an die nachfolgenden Generationen. Und ich hatte das Gefühl, genauso ist es mit den ganzen Ressentiments und Mauern in den Köpfen der Menschen leider auch.
Rebecca Maria Salentin war mein Plus Eins. Iron Woman heißt dein Buch über diese Reise, erschienen bei Voland und Quist. Rebecca, es war mir ein großes Vergnügen.
Mir auch. Es hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Alles Liebe. Mach's gut. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch können und sogar dringend wollen, dann hören Sie doch einfach gleich hintenweg unseren anderen Plus-1-Podcast. Und zwar diesmal über eine junge Frau, die extrem unter dem leidet, was sich x andere junge Frauen wünschen. Sehr viel Oberweite nämlich.
Es war halt klar, sobald ich das Haus verlasse, gucken Männer vor allem, egal was ich mache, egal wo ich hingehe.
Elsa heißt diese junge Frau und die ganze Geschichte, die gibt's bei Plus Eins. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autorin unserer Miniserie Anne-Sophie Schmidt, Studiotechnik Susanne Bayer, Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.